Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Von Baden-Württembergs Ministerpräsident Mappus kommt heute ein Vorstoß, die Fronten im Streit über Stuttgart 21 aufzubrechen. Der CDU-Politiker Geißler soll in seinem Auftrag vermitteln und Gegner und Befürworter des Bahnhofsumbaus an einen Tisch bringen. Auf Forderungen nach einem Baustopp in Stuttgart ging Mappus ausdrücklich nicht ein. Der Baustopp bleibt aber für Gegner des Milliardenprojekts die Bedingung für Gespräche.
Protestnoten am Bauzaun, Polizeischutz an der Baustelle und gleich nebenan im Landtag deutliche Worte des Ministerpräsidenten. Er stehe weiterhin, ohne Wenn und Aber, zu Stuttgart 21.
Manche haben mir geraten, das Projekt in Frage zu stellen. Vermutlich hätte mir das sogar manchen Beifall eingebracht. Aber meine Damen und Herren, wir können nicht immer nur dagegen sein. Wir brauchen auch den Mut zum Dafür, den Mut zur Verantwortung in Baden-Württemberg.
Einen Baustopp werde es nicht geben, betont Mappus. Gleichzeitig macht er den Gegnern einen Vorschlag. Neue Gespräche mit einem neuen Vermittler, dem ehemaligen CDU-Generalsekretär Heiner Geißler. Geißler gilt als Querdenker in der CDU und war bereits von den Grünen ins Gespräch gebracht worden. Dennoch dort Skepsis.
Wenn diese Gespräche einen Sinn haben sollen, wir sind für sie, dann müssen sie diese Haltung aufgeben. Dass andere keine guten Gründe für ihre Konzepte haben.
Zum Beispiel um die Gestaltung der frei werdenden Gleisflächen könne es in den Gesprächen gehen, sagt Mappus. Zu wenig ist das den Projektgegnern. Sie wollen den Baustopp.
Es geht uns im Widerstand nicht darum, wie Stuttgart 21 ausgestaltet werden soll, wo Tulpen und wo Vergissmeinnicht blühen sollen, sondern es geht wirklich um den Bahnknoten und die Zukunft dieses Bahnknotens.
Doch Mappus gibt sich optimistisch. Stuttgart 21 könne zu einem echten Bürgerprojekt werden, sagt er. Vor allem aber dürften wegen des Streits um den Bahnhof keine Menschen mehr zu Schaden kommen.
Weitere Informationen zum Streit über das Großprojekt hat unsere Internetredaktion zusammengefasst unter tagesschau.de. Auch bei Hart aber fair geht es heute Abend um dieses Thema, Sendebeginn 21.45 Uhr. Bundespräsident Wulff hat mit seiner Rede zum Tag der Deutschen Einheit eine Diskussion über die Rolle des Islam ausgelöst, die bis heute anhält. Dabei geht es um die Bemerkung Wulffs, der Islam gehöre inzwischen auch zu Deutschland. Immer mehr Unionspolitiker melden sich nun zu Wort, um Christen und Judentum als prägende Kraft für die deutsche Kultur herauszustellen. So auch heute Kanzlerin Merkel.
So viel Harmonie wie beim Besuch der argentinischen Präsidentin erlebt der Bundespräsident derzeit in der Innenpolitik nicht. Die Debatte entzündete sich an Wulffs Rede vom vergangenen Sonntag.
Das Christentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das Judentum gehört zweifelsfrei zu Deutschland. Das ist unsere christlich-jüdische Geschichte. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland.
In der Union gibt es offene Kritik.
Ich halte die Äußerung des Bundespräsidenten für verunglückt, denn sie ist missverständlich. Deutschland ist geprägt von der christlich-abendländischen Kultur und nicht vom Islam. Und dabei soll es auch bleiben.
Die Bundeskanzlerin verteidigte den Bundespräsidenten. Es sei deutlich geworden, dass in Deutschland das Grundgesetz gelte, nicht die Scharia.
Ich persönlich vertrete die These, dass wir Imame brauchen, die in Deutschland ausgebildet sind, die auch hier ihre gesellschaftliche Verwurzelung haben. Und ansonsten ist die prägende Kraft unserer Kultur das christlich-jüdische über Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende.
Für Heinz Buschkowski, den Bezirksbürgermeister aus Berlin-Neukölln, hat sich der Bundespräsident mit seiner Äußerung vergaloppiert.
Den Islam in quasi auf eine Stufe zu stellen mit dem Christentum, dem Judentum, bei der Werteentwicklung und der Werteschöpfung der mitteleuropäischen Kultur, das ist einfach unhistorisch, das ist falsch.
Die Geste des Bundespräsidenten gegenüber den Muslimen hat nicht nur Konservative provoziert. Die Ängste vieler Bürger haben sich auch in kritischen Zuschriften an das Präsidialamt niedergeschlagen. Für die Union ist die schwierige Debatte um Zuwanderung und Integration auch nach der Rede des Staatsoberhaupts noch nicht zu Ende.
Schüler und Studenten können mit einer BAföG-Erhöhung rechnen. Die staatliche Förderung soll rückwirkend zum 1. Oktober angehoben werden. Bund und Länder haben sich gestern Abend im Vermittlungsausschuss grundsätzlich darauf geeinigt, wie die zusätzlichen Mittel aufgebracht werden können. Die Neuregelung muss allerdings noch vom Bundesrat verabschiedet werden.
Annette Schavan hat gut lachen. Der Vorschlag der Bundesbildungsministerin zur BAföG-Erhöhung beendete einen langen Streit. Bund und Länder hätten sich politisch geeinigt, sagt sie, im Interesse der Studenten.
Wir wollen dieses Signal an die Studierenden und deshalb war das ein guter Tag für die Studierenden. Ich freue mich für die, die jetzt zum Wintersemester anfangen und erkennen können, dass die Politik ein verlässlicher Partner ist.
Das ist ein guter Kompromiss. Es gibt jetzt grünes Licht für BAföG. Und wenn die Hochschulen mehr Geld für Forschung bekommen, ist das auch ein guter Preis, den die Bundesforschungsministerin zahlt.
Eckpunkte der Einigung: Rückwirkend zum 1. Oktober soll das BAföG um 2% steigen, durch weitere Zuschüsse 13 Euro im Schnitt. Das kostet die Länder 160 Millionen Euro. Dafür bekommen ihre Hochschulen aber 130 Millionen zusätzlich an Forschungsförderung vom Bund. Trotz politischer Einigung wollen Niedersachsen und andere Unionsländer das Modell noch einmal genau durchkalkulieren. Mit 60.000 zusätzlichen BAföG-Empfängern durch weitere Reformschritte rechnet die Bundesregierung. Beim Studentenwerk hört man das gern.
Ob es dann 60.000 sein werden, das lassen wir mal dahingestellt. Ich freue mich über jeden neuen BAföG-Empfänger, der aus einkommensschwachen Schichten kommt und auch einen Weg in die richtige Richtung.
Falls bis zum nächsten Freitag auch die unionsgeführten Länder zustimmen, kann die Reform den Bundesrat passieren.
Die Winterreifenpflicht auf deutschen Straßen soll eindeutiger geregelt werden. Bundesverkehrsminister Ramsauer will die Straßenverkehrsordnung schnell überarbeiten. Darin ist bislang nur von geeigneter Bereifung die Rede. Nach einem Gerichtsurteil ist das zu ungenau. Damit sind Bußgeldbescheide verfassungswidrig. Nun soll konkret formuliert werden, bei welcher Wetterlage welche Reifen Pflicht sind.
In Pakistan haben Aufständische erneut Lastwagen mit Nachschub für die NATO-Truppen im benachbarten Afghanistan angegriffen. Auf einem Parkplatz im Südwesten des Landes setzten sie mindestens 10 Tanklaster in Brand und töteten dabei einen Fahrer. Ein Sprecher der Taliban bekannte sich zu dem Anschlag. Inzwischen wird von einem weiteren solchen Angriff auf einen Versorgungskonvoi in Pakistan berichtet.
Großbritannien setzt weiter auf einen strikten Sparkurs. Premierminister Cameron sagte zum Abschluss des Parteitages der Konservativen, bei allen Maßnahmen werde aber auf die soziale Ausgewogenheit geachtet. Zuvor hatte sein Schatzkanzler verkündet, dass wohlhabendere Familien künftig kein Kindergeld mehr bekommen sollen. Die Tories regieren seit Mai gemeinsam mit den Liberalen.
In Birmingham, im Herzen der britischen Insel, stimmen die Konservativen das Land auf die Zukunft unter ihrer Führung ein. Keine Zeit für Triumphmärsche. Parteichef Cameron muss die neue Macht mit den Liberalen teilen und die Finanzlage nennt er selbst katastrophal. Wir werden Ausgaben kürzen. Es wird Jobs kosten, kündigt er in seiner ersten Parteitagsrede als Premier an. Es gibt keinen anderen verantwortungsvollen Weg. Umgerechnet fast 100 Milliarden Euro will der Konservative sparen. Wo, sagt er noch nicht, aber fair soll es zugehen. Außerhalb des Konferenzzentrums gibt es Zweifel, weil ein starker Stellenabbau im öffentlichen Dienst droht, weil das Kindergeld für Besserverdienende gestrichen wird. Der Sozialstaat wird rasiert, fürchten manche, wenn die Kürzungen greifen. Es wird hart, aber wir müssen doch die Wirtschaft ankurbeln. Nein, sagt er, am Ende zahlen wir für noch mehr Arbeitslose. Wo ist der Sinn, Kumpel? Nicht nur der Staat, auch der Bürger sei gefordert, antwortet Cameron. It takes two. Passenderweise tragen mit den Liberalen, ja auch in der Koalition, zwei die Verantwortung.
Den Reden von Birmingham folgt schon bald die Bewährungsprobe. In 2 Wochen will die Koalition offenlegen, wo genau sie den Rotstift ansetzen will. Dann wird sich zeigen, wie eisern ihr Sparwille ist und wie viel sich die Briten abverlangen lassen.
Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an 3 Forscher aus den USA und aus Japan, Richard Heck sowie Eiichi Negishi und Akira Suzuki. Sie haben es möglich gemacht, bestimmte Stoffe, die nur in der Natur vorkommen, künstlich herzustellen. Alle drei haben eigene Methoden entwickelt und der Wissenschaft damit Mittel geschaffen, Wirkstoffe aus Kohlenstoff auch im Labor zu produzieren.
Kohlenstoff ist der Grundbaustein allen Lebens. Ohne ihn hätten Blumen keine Farbe, Schlangen kein Gift und Pilze keine Abwehrstoffe, um sich gegen Bakterien zu verteidigen. Faszinierende Eigenschaften, die der Mensch gern für sich nutzen möchte. Doch dafür liegen die interessanten Substanzen in der Natur oft in zu kleinen Mengen vor. Außerdem ist es extrem schwierig, komplexe Kohlenstoffverbindungen im Labor nachzubauen. Richard Heck, Eiichi Negishi und Akira Suzuki lösten dieses Problem mit Hilfe eines speziellen chemischen Katalysators. Damit ist es möglich, Kohlenstoff zu langen Ketten zu verbinden. Dafür geht der Chemie-Nobelpreis in diesem Jahr an Sie, verkündete das Komitee heute in Stockholm. Auf einer Pressekonferenz in Japan zeigte sich Akira Suzuki erfreut über die Anerkennung seiner Arbeit. Es ist eine große Überraschung und eine große Ehre für mich, diesen Preis zu bekommen. Viele meiner Studenten und Forscherkollegen haben es möglich gemacht. Heute wird das Verfahren dafür genutzt, um Abwehrstoffe, die in Meeresschwämmen vorkommen, künstlich zu produzieren und daraus Krebsmedikamente herzustellen. Der Industrie beschert es neuartige Kunststoffe und spezielle Leuchtdioden.
Die Behörden in Ungarn gehen nach dem Chemieunglück davon aus, dass es bis zu einem Jahr dauern könnte, die Folgen zu beseitigen. Über mehrere Orte hatte sich giftiger Rotschlamm ergossen. Er entsteht bei der Produktion von Aluminium. Montagabend war dieses 300 mal 450 Meter große Schlammbecken einer Aluminiumfabrik leckgeschlagen. Es liegt neben dem Ort Kolontar. Der Schlamm überschwemmte die benachbarten Dörfer. Für eine Fläche von 40 Quadratkilometern wurde der Notstand ausgerufen.
Die Umweltschutzorganisation Greenpeace befürchtet, dass sich in dem giftigen Schlamm Schwermetalle wie Arsen, Blei und Quecksilber befinden könnten. Dadurch bestehe die Gefahr einer Verseuchung des Grundwassers. Eine Analyse des Schlamms soll bis Freitag vorliegen. Die Regierung in Budapest hat inzwischen die Bewohner der Region aufgefordert, kein Wasser mehr aus Brunnen zu entnehmen. Weiter unklar ist die Ursache der Umweltkatastrophe.
Der bisher größte Fußball-Wettskandal in Europa wird seit heute vor Gericht aufgerollt. In Bochum hat der Prozess gegen vier Männer begonnen, die in großem Stil Spiele im In- und Ausland manipuliert haben sollen. Es geht um illegale Wettgewinne in Millionenhöhe. Die Anklage lautet auf Banden- und gewerbsmäßigen Betrug.
Die Vorwürfe gegen die Angeklagten lassen Fußballfans erschaudern. Die vier Männer sollen quer durch Europa insgesamt 32 Spiele manipuliert haben. Ein Beispiel: die Zweitligapartie FC Augsburg gegen VfL Osnabrück. Unter Verdacht stehen aber auch Spiele im DFB-Pokal in Kroatien, Belgien und in der Europa League. Insgesamt 370.000 Euro Bestechungsgeld sollen Spieler und Schiedsrichter bekommen haben, verbunden mit einem klaren Auftrag.
Die Spieler sollten mit der sogenannten angezogenen Handbremse spielen. Das heißt, Spieler, die vorher mittelmäßig bis gute Leistungen erbracht hatten, sollten dann wesentlich schlechter agieren, sollten mal den gefürchteten Querpass am Strafraum spielen, um der gegnerischen Mannschaft dann Torchancen zu eröffnen.
Vor allem in Asien sollen die Angeklagten auf die manipulierten Spiele hohe Summen gesetzt und dann Millionen verdient haben. Wie lief dieser internationale Wettbetrug genau ab? Das soll der Prozess in Bochum klären. Ein erstes umfangreiches Geständnis liegt bereits vor.
Unser Mandant hat das halt so eingeschätzt, dass die anderen Hauptbeteiligten irgendwann sowieso alle reden werden, was sich jetzt ja auch rausstellt, dass diese Einschätzung richtig ist. Und dann hat er klugerweise für sich entschieden, okay, dann bin ich halt der Erste, der auspackt.
Der heutige Verhandlungsauftakt lieferte erste Einblicke in die kriminelle Wettszene. Zusätzliche Prozesse werden folgen im wohl größten europäischen Wettskandal.
Hier nun die Lottozahlen. 2, 3, 11, 19, 30, 43, Zusatzzahl 12, Superzahl 3. Die Gewinnzahl im Spiel 77, 7, 7, 1, 3, 3, 8, 1. Die Gewinnzahl der Lotterie Super 6, 2, 4, 9, 7, 8, 3. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 7. Oktober.
Auch in den nächsten Tagen beschert uns hoher Luftdruck eine herbstliche Mischung aus zähem Hochnebel, Wolken und Sonnenschein. Zum Wochenende lenkt es hochkühle Luft aus Osten heran und die Temperaturen sinken. Den Westen und Norden Deutschlands streifen noch die Wolken des Atlantiktiefs, die heute Nacht gebietsweise Regen bringen. An der Küste kann es mitunter kräftig regnen, sonst ist es wolkig oder klar. Vor allem in der Südhälfte wird der Himmel von Nebel getrübt, der sich morgen teilweise hartnäckig halten kann. In der Nordwesthälfte gibt's neben Sonne auch zeitweise dichtere Wolken, hier und da fällt Regen. Morgen Vormittag an der Ostsee noch starke Böen, sonst weht der Wind schwach bis mäßig aus Ost bis Südost. Im Allgäu heute Nacht 5, an der Nordsee milde 14 Grad. Im Vogtland morgen frische 13, am Oberrhein fast sommerliche 24 Grad. Am Freitag abseits und nach Auflösung von teilweise zähen Nebelfeldern recht freundlich und trocken, regional auch längere Zeit sonnig. Ähnliches Wetter auch am Wochenende, aber es wird deutlich kühler.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 23 Uhr mit Susanne Holst. Darin Vorschlag zur Güte, Heiner Geißler soll in Stuttgart vermitteln, sowie Blick in die Zukunft, die Literatur an der Schwelle zum digitalen Buch.